nach dem Umbau der Häuser folgt jetzt vielleicht der Umbau der Firma, kann man vielleicht sagen. Wir werden unsere Ausrichtung der Strategie etwas mehr auf den Kunden jetzt lenken, eine sehr kundenzentrierte Strategie verfolgen, gemeinsam mit einer klaren Omnichannel-Strategie, um das Erreichte im Bereich Marke und Produkt über den Kunden und die Omnichannel-Strategie abzusichern.
Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Wie digitalisiert man einen Luxus-Department-Store? Wie schafft man es, alle relevanten Kanäle miteinander zu vernetzen und Kunden nahtlos anzusprechen? Die KaDeWe Group hat in den vergangenen Jahren mit Partnern rund 600 Millionen Euro in ihre Department-Stores investiert. Jetzt soll online nachziehen. TV-Redakteurin Judith Kessler hat mit KaDeWe-Geschäftsführer Michael Petersheim und Philipp Engelmann, General Manager Omnichannel Business, über genau das gesprochen. Die beiden verantworten ein Thema, das letztendlich nicht nur Details im Haus verändert, sondern womöglich die ganze Gruppe neu justiert.
Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche aus Berlin, aus dem KaDeWe. Eigentlich nicht ganz aus dem KaDeWe-Store, sondern aus dem KaDeWe-Head-Office. Mir gegenüber sitzt Michael Petersheim, Geschäftsführer seit 5 Jahren ungefähr, seit knapp 5 Jahren. Der KaDeWe Group und hier verantwortlich für Finanzen, IT, E-Commerce und Omnichannel. Und Omnichannel ist auch der Bereich, den Philipp Engelmann leitet im KaDeWe. Seit 2 Jahren ist er General Manager Omnichannel Business im KaDeWe. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
Schön, dass du da bist, liebe Judith.
Ja, vielen Dank.
Ja, wenn man KaDeWe Group hört, dann denkt man gleich an das riesen Umbauprojekt von der KaDeWe Group. Ihr habt 3 Häuser, Alsterhaus, Oberpollinger und KaDeWe und alle 3 Häuser werden gerade umgebaut und es wird in Düsseldorf 2023 das Karschhaus neu eröffnen. 2024 soll ein 4. Haus in Wien dazukommen. Eure Eigner und Lieferanten investieren gemeinsam rund 600 Millionen Euro in das Refreshing der Häuser. Bleibt da überhaupt noch Geld für E-Commerce übrig? Wie ist die Investitionsbereitschaft in E-Commerce?
Die Investitionsbereitschaft ist sehr hoch und kurze Antwort wäre, wir investieren, was notwendig ist. Etwas ausführlicher kann man sagen, wir haben, als wir 2014 aus dem Karstadtverbund rausgelöst wurden, festgestellt oder die damaligen Gesellschafter haben festgestellt, dass das USP geschärft werden muss. Das USP ist ein einzigartiges Angebot an Waren und Marken, das in der Form kein weiterer Händler in Deutschland hat. Um das zu erreichen, haben wir die genannten 600 Millionen gemeinsam mit den Marken investiert und haben das Ziel auch erreicht. Notabene mit großem Erfolg. Das Jahr 22 wird das Rekordjahr umsatzmäßig der KaDeWe Group sein. Wir haben etwa 700 Millionen GTV. Das ist mehr als 10% mehr, als wir in unserem bisherigen Rekordjahr hatten. Also eine deutliche Steigerung, die ganz klar auf das Investitionsprogramm zurückzuführen ist. Nach dem Umbau der Häuser folgt jetzt vielleicht der Umbau der Firma, kann man vielleicht sagen. Wir werden unsere Ausrichtung der Strategie etwas mehr auf den Kunden jetzt lenken, eine sehr kundenzentrierte Strategie verfolgen, gemeinsam mit einer klaren Omnichannel-Strategie, um das Erreichte im Bereich Marke und Produkt über den Kunden und die Omnichannel-Strategie abzusichern.
Also wenn du sagst, 700 Euro Gross Merchandise Volume, wie hoch ist denn aktuell der Online-Anteil bei euch davon? Ihr seid ja ganz am Anfang, aber sagst
genau,
du trotzdem
der Online-Anteil, das kann man so einfach nicht sagen. Also wir haben nur sehr wenige, einen sehr geringen Teil unseres Produktspektrums bisher online. Die Teile, die wir online führen, haben etwa 20-30% Online-Anteil. Aber dadurch, dass, wie gesagt, wir noch einen sehr geringen Teil, insbesondere den Concession-Teil, noch nicht vollständig abbilden, ist der Gesamtanteil noch unter 5%. Das muss man schon sagen.
Und will der Kunde, wenn ihr sagt kundenzentriert, will der KaDeWe-Kunde oder will euer Department-Store-Kunde, der Alsterhaus-Kunde, der Oberpollinger Kunde, irgendwann der Düsseldorfer Karschhauskunde, will der denn überhaupt online kaufen? Braucht der einen Online-Shop?
Naja, wenn man die Frage grundsätzlich betrachtet, was ist die Aufgabe des Online-Shop, dann muss man sagen, das ist ja nur ein Touchpoint von vielen, die wir anbieten. Wir bieten entlang der gesamten Customer Journey, also von Inspirationsphase über Research-Phase, Kaufphase und Nachkaufphase, bieten wir in allen Punkten dieser Customer Journey verschiedene Touchpoints an, digitale wie analoge. Und der Webshop oder der Webauftritt insgesamt ist halt einer von vielen. Der Vorteil am Webauftritt ist, dass er in allen 4 Phasen dieser Customer Journey zum Einsatz kommt. Andere Touchpoints, sei es die Social-Media-Auftritte, sind natürlich dann in nur einigen Phasen der vier tätig.
Das heißt, ihr wollt den Kunden auf allen Kanälen abholen. Wenn man jetzt vorher sich ein bisschen umgehört hat, was ihr so vorhabt online und sich ein paar Präsentationen angehört hat, du warst vor ein paar Monaten auf der K5 und hast da das Wort Omnichannel Experience Plattform gedroppt. Erklär doch mal, was genau ihr darunter versteht und lässt sich denn das Experience, was man bei euch in den Häusern hat mit einer Rolltreppe von Rem Koolhaas und wirklich diesen absoluten Erlebniswelten, lässt sich das tatsächlich dann auch ins Digitale transportieren?
Also Experience steht bei allem, was wir tun, natürlich ganz klar im Vordergrund. Wir sind kein Bedarfsdecker, sondern wir sind eine Erlebniswelt. Davon leben wir. Das ist unser USP. Und das wirkt sich natürlich auf die Omnichannel-Strategie aus. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, wo ja auch digital und analog zusammenkommen. Wenn man sich zum Beispiel mit einer App durch den Store navigiert und dabei den Store erleben kann, dann ist das mit Sicherheit eine Experience, wo digital und analog sehr schön zusammenarbeiten. Wenn man die App nutzt, um im Store den Self-Checkout zu machen, also kassenlos zu bezahlen, ist das mit Sicherheit auch eine Erfahrung, die man so bei uns machen kann.
Seid ihr denn da schon? Also wie weit seid ihr, was Kunden-App? Ist das schon so die Schnittstelle, die man sich so vorstellt, à la Bräuninger, mit dem der Kunde schon unterwegs sein kann bei euch in den Häusern?
Genau, da sind wir noch nicht. Mhm. Das ist unsere Vision, die wir ganz klar verfolgen und die auch dann mit der Eröffnung des Hauses in Düsseldorf primär umgesetzt werden wird. Was Michael meinte mit der App zum Beispiel. Aber ich finde an sich das Thema super spannend. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dann damals gesagt habe, so KDW online, das ist irgendwie total spannend. Weil wenn ich ins KDW reingehe, dieses besondere KDW-Gefühl, das man ja irgendwie so hat, aber es schwer greifbar ist, das ins Digitale zu bringen, ist eine super spannende Aufgabe. Und da gucken wir jetzt eben einzelnen Themen, was sind wirklich Sachen, die am Ende des Tages dazu führen, dass die Kunden das wirklich wahrnehmen, dass es wirklich einen Mehrwert bringt oder was funktioniert auch zum Beispiel nicht. Ne? Und da gibt es jetzt, glaube ich, nicht die einfache Sache zu sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen Click and Collect und Click and Reserve und schon haben wir irgendwie eine Omnichannel-Strategie. Das ist auch nicht so einfach. Eben zu gucken, wie können wir dieses Gefühl rüberbringen. Und da ist, glaube ich, für mich ein ganz zentraler Punkt Content. Wirklich zu sagen, wie dieses Haus an sich lebt. Wir haben im Vergleich zu vielen anderen E-Commerce-Playern, wir haben die ganze Ware im Haus hängen. Man kann hingehen, kann die anfassen. Und das Gefühl rüberzubringen ins Digitale ist eine Aufgabe, die wir versuchen gerade zu lösen. Wir haben Live-Shopping gemacht im Rahmen der Pandemie. Was auch sehr spannend war für uns. Wir gucken jetzt, wie wir eben auch das in kurzen Videosequenzen rüberbringen können auf den Product-Detail-Pages zum Beispiel. Das sind so Ansätze, die wir fahren, um herauszufinden, ob das wirklich der Punkt ist, wie wir dieses Gefühl wirklich auch ins Digitale bringen. Da gibt es auch super gute Beispiele aus der, nicht aus unserer Industrie, jetzt anderen Bereichen irgendwie. Ich meine, Douglas, finde ich, macht das ganz gut. Aber auch jetzt, ich habe eben gesehen, du hast einen Koffer dabei von Thomann. Die haben es auch, glaube ich, gut geschafft, das rüberzubringen mit ihrem besonderen Ansätzen. Und da kann man es, glaube ich, viel abgucken, wie man das wirklich zukünftig integrieren kann.
Aber was heißt das denn konkret? Also wie konkret wollt ihr das umsetzen? Live-Shopping haben ja viele gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es bei vielen dann auch, sobald die Läden wieder offen waren, ein bisschen wieder an Bedeutung verloren hat. Hier und da wird sich noch ausprobiert. Wie genau kann man sich die Product Detail Page dann ansehen? Kommt dann ein Video? Holt ihr da eure VerkäuferInnen ab, die dann das Teil präsentieren? Bleibt das da? Sagst du mal konkret.
Genau, ganz konkret kann ich sagen, wir haben gerade jetzt einen Test gestartet, um das umzusetzen. Und zwar geht es ja darum, wenn man mit den Kunden spricht und guckt, was ist denn jetzt wirklich der Mehrwert im Haus, ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, ist der Service. Dann fragt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nach konkreten Teilen, ob es passt, ob es nicht passt, kriegt Empfehlungen und sowas. Und das rüberzubringen, kann man ja entweder machen mit einem 1-zu-1-Kontakt, was natürlich schwierig skalierbar ist, über Video oder Telefon, wie auch immer. Aber das eben für Artikel einzeln bereitzustellen, ist, was wir gerade machen, in 15 bis 30 Sekunden im Prinzip das Produkt zu erklären, Empfehlungen abzugeben und dann das eben dem Kunden auch entsprechend auf der PDP anzubieten.
Also es sind kleine Videoclips, 15-Sekunden-Clips zu jedem, also zu jedem.
Zu jedem natürlich, ne? Aber wirklich zu unseren Kernprodukten, die für uns super wichtig sind.
Also zum Beispiel, was sind da so Kernprodukte, wie definiert ihr die?
Beauty zum Beispiel. Ne? Beauty, wo du wirklich sagen kannst, das ist halt ein Artikel, den musst du eigentlich fühlen, riechen. Und das kann man, glaube ich, gut rüberbringen, wenn man das in einer gewissen Art und Weise auch entsprechend kommuniziert. Gibt es auch schon gute Beispiele und daran kann man sich, glaube ich, ein bisschen immer orientieren.
An wen orientiert ihr euch da?
Ich finde, Douglas macht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Die haben auch viel gemacht im Bereich Live-Shopping, war, glaube ich, einer der ersten, die es in Deutschland gemacht haben. Und die haben auch angefangen, auch mit diesen kleinen PDP-Clips, genau dieses Gefühl, was man eben aus dem Haus oder aus den Häusern kennt, ins Digitale zu übersetzen.
Und wie sieht das mit Fashion aus? Was macht ihr im Fashion-Bereich? Habt ihr da schon einen Ansatz?
Genau, also Fashion wäre dann sozusagen das Nachgelagerte, was wir dann machen wollen würden. Aber erstmal wollen wir die Sachen starten, wo wir glauben, dass wir da erstmal einen wichtigeren Impact leisten können.
Wie weit seid ihr da? Wie weit habt ihr das schon ausgerollt?
Wir testen es gerade. Und wenn es dann wirklich uns Mehrwert bringt oder vor allem den Kunden Mehrwert bringt, dann würden wir es dann auch entsprechend weiter ausrollen.
Wie ist denn die Organisation eigentlich generell aufgehangen bei euch? Wie das E-Commerce-Business, wie groß ist das, ist dein Bereich, Philipp? Wie viel Mann hast du? Entwickelt ihr alles intern? Was kauft ihr zu?
Also wir sind knapp 50 Leute jetzt. Also mit allen Kolleginnen, die wirklich an dem Thema E-Commerce, Omnichannel arbeiten. Wir haben eigentlich alle Kernfunktionen in-house. Also in dem Business-Bereich primär jetzt. Wenn man sagt, wir reden über Softwareentwicklung, zum Beispiel Webshop-Entwicklung, haben wir eben die Product Manager in-house, aber eben dann die Entwickler an sich über externe Partner. Natürlich ist es, wenn man sagt, wir haben angefangen vor 2 Jahren mit dem ganzen Thema, kann man nicht so schnell eine ganze Tech-Organisation aufbauen. Das geht nicht so schnell. Und das eben wirklich schnell skalieren zu können, muss man mit externen Partnern arbeiten. Und das haben wir gemacht und sind auch aktuell, so wie wir aufgestellt sind, sehr zufrieden.
Und der Einkauf, wie ist der organisiert? Habt ihr einen eigenen E-Com-Einkauf oder wird das mit abgedeckt?
Nee, E-Com-Einkauf haben wir nicht separat. Das ist ein Einkauf, der für alles kauft. Was Michael meinte, wir sagen nicht jetzt, das eine ist E-Com, das andere ist stationär, ist alles eins. Verschiedene Touchpoints. Aber das macht natürlich nur Sinn und kann nur funktionieren, wenn wir halt überall das gleiche Assortment anbieten. Und dafür brauchen wir halt einfach einen Einkauf, der dann entsprechend für alle Touchpoints auch dann die Ware bereitstellt.
Aber kauft man für online was Warenverfügbarkeit an, nicht in Tiefe oder Produktbreite, ein bisschen anders ein, als man das jetzt für eine Department-Store-Fläche, auch KDW, täte?
Absolut, klar. Das ist natürlich dann in dem Rahmen die Sachen, wo wir darauf achten, zu sagen, wir kaufen eben logischerweise in gewissen Bereichen viel tiefer ein, als wir normalerweise einkaufen würden für Department-Store. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass wir sagen, wir haben ein Sortiment für die Häuser und ein Sortiment für E-Com. Das wäre nicht passend zur Strategie.
Ihr pickt aber auch noch von der Fläche? Ist das noch aktuell?
Ja, heute schon. Ja.
Also heute schon, das heißt,
genau,
was ist
nicht
was
mehr lange. Genau, es kommt so ein bisschen aus der Historie, weil damals, als es angefangen hat, dass wir E-Commerce machen, habe ich ja eben schon mal angesprochen, die Ware ist ja im Haus vorhanden. Und dann zu sagen, wir wollen jetzt im Prinzip die Ware, die wir haben, wir haben eine Bestandsführung, entsprechend online verkaufen, dann picken wir die Ware natürlich da, wo sie ist und die ist halt nun mal im Haus. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht auf den ersten Blick so, ja, aber macht ja keinen Sinn, ist nicht wirklich effizient, aber für uns.
Ist nicht wirklich schnell, oder?
Ja, das glaubt man immer so. Ne?
Ja, denkt man.
Aber das denkt man auch. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem hochautomatisierten Warehouse irgendwo, aber dafür, dass wir es machen im Haus, ist es für uns doch erstaunlich effizient gewesen. Wir haben es dafür geschafft, das hoch zu skalieren, über bis zu mehreren tausend Aufträgen pro Tag, die wir rausschicken können, aus dem Haus heraus. Das glaubt man gar nicht von
außen. Ja, wie organisiert ihr das? Also es sind ja dann nicht die Verkaufsberater. Habt ihr da richtig extra?
Ja, also weil
die sind nicht ausgelastet.
Nein, wir machen das ja extra so, dass wir sagen, natürlich steht der Kunde im Mittelpunkt. Das heißt, der Kunde muss beraten, bedient werden, primär. Aber natürlich gibt es Randseiten oder auch Voröffnungen, Nachschließungen, wo im Prinzip dann wir die Fläche für uns haben, sage ich mal einfach gesprochen, und dann gepickt werden kann, um eben die Orders bereitzustellen für unseren E-Commerce-Versand. Aber wie schon angesprochen, nicht mehr lange. Nächstes Jahr ziehen wir dann um in ein zentrales Warehouse, um halt einfach das Wachstum auch abbilden zu können. Das ist natürlich alles sehr endlich im Haus. Ne? Und wenn wir dann entsprechend besser aufgestellt sind, glaube ich, können wir das auch dann viel besser abbilden über so ein zentrales Warehouse.
Dieses zentrale Warehouse, das ist dann für die KDW Group. Also das heißt, von da aus wird dann ganz Deutschland beliefert.
Und Österreich. Also wir haben die letzten knapp 2 Jahre an einer Logistikstrategie gearbeitet. Die ist jetzt fertig, steht kurz vor der Umsetzung. Wir werden im Frühjahr nächstes Jahr unser neues Zentralwarenlager in Betrieb nehmen. Das wird ein hochautomatisiertes, sehr modernes Lager sein, in dem wir den gesamten Warenstand aller dann später mal 5 Stores und Omnichannel an einem Ort lagern. Eine Erstbestückung natürlich vornehmen für die Stores und dann entsprechende Nachversorgung und das gesamte Picking und Fulfillment für den E-Commerce auch aus dem Zentralwarenlager machen.
Und das befindet sich dann wo, das Zentralwarenlager?
Ja, das, wir sind gerade noch dabei in der finalen Verhandlung. Wir haben verschiedene Standorte im Blick und sind dabei, das final zu verhandeln. Und das wird sich in den nächsten Wochen dann rausstellen, wer da den Zuschlag bekommt.
Sie sind ja nicht nur Teil der KDW Group, sondern Teil der European Luxury Department Store Group, also Teil einer Gruppe der führenden europäischen Department Stores mit KDW, La Rinascente, Illum, Globus und jetzt auch neue Selfridges und The Bayenkorf. Inwieweit können Sie denn innerhalb dieser Gruppe oder dieser Star Alliance der Department Stores auf Ressourcen zurückgreifen und Synergien nutzen? Es war ja mal ursprünglich gedacht, dass Larina Schente da innerhalb der Gruppe vorprescht und quasi da einen Piloten startet, was E-Commerce angeht.
Also zunächst mal zu dem geplanten gemeinsamen Plattform mit Larina Schente, das war in der Tat so geplant. Wir hatten dann in Corona ganz plötzlich etwas mehr Zeitdruck, als wir erwartet hatten und konnten dann nicht so schnell auf die Plattform einziehen, wie wir das gebraucht hätten, einfach aufgrund von Ressourcenengpässen, ja, personellen Ressourcenengpässen, und haben uns dann auf eine Alternativlösung verständigt, die auch sehr schnell umgesetzt werden konnte. Wir waren ja von der Idee, das zu machen, bis zum ersten Produktverkauf sind 6 Wochen vergangen. Also das ging dann wirklich sehr, sehr schnell, und das musste auch schnell gehen zu Corona. Vielleicht zur europäischen Gruppe. Wir machen als Gruppe derzeit über 5 Milliarden Umsatz, gehören damit zu den 5 größten Luxuskonzernen auch. Ja, diese Gruppe wird ja angeführt von LVMH und Kering, und an Platz 5 kommen wir dann tatsächlich schon. 40 Standorte in Europa, 40 Luxuswarenhäuser in Europa. Damit sind wir der größte Luxus-Retailer der Welt, Multi-Brand-Luxus-Retailer der Welt. By the way, online wie offline. Ja, also in beiden Bereichen. Wir machen über 1 Milliarde auch Online-Umsatz. Und viel davon kommt tatsächlich aus den neu dazugewonnenen Geschwistern, sage ich mal, in Holland und in Großbritannien. Und das war mit Sicherheit auch ein Beweggrund, warum unsere Gesellschafter sich dazu entschlossen haben, die Selfridges Group zu kaufen und diese europäische Gruppe zu gründen. Und na klar, gibt es gigantisches Synergiepotenzial. Wie gesagt, wir sind seit wenigen Wochen erst offiziell zusammen. Das heißt, die Gespräche können auch jetzt erst laufen. Wenn wir hier fertig sind, Judith, werde ich ins Flugzeug gehen und tatsächlich nach Amsterdam fliegen, um da über Zusammenarbeit im Bereich Online und Kundendaten zu sprechen. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich klar. Wenn man sich so neu zusammentut, dann schaut man, wo können am schnellsten Synergien gefunden werden. Und 2 große Anknüpfpunkte sind tatsächlich in dem, was man Customer Data Plattform nennt, also die ganzen Themen rund um Kundendaten und Kundendatennutzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Online-Sortimentsgestaltung. Ja, im erstgenannten ist The Beinkorf in Holland extrem stark, im zweiten ist Selfridges in UK sehr, sehr stark. Welche Produkte funktionieren online sehr gut? Wie muss man sie auch darstellen? Da geht es ja um viel mehr als nur, ich biete etwas an und es wird gekauft, sondern es geht ja auch viel darum, wie stelle ich es dar, was mache ich, welche Produkte, in welcher Kombination auch, welche Looks und so weiter. Und da ist Selfridges sehr stark.
Was konkret würdet ihr euch da abschauen wollen?
Naja, konkret abschauen weiß ich nicht. Es geht ja um Erfahrungsaustausch. Ja, also, dass man Fehler, die andere schon mal gemacht hat, nicht nochmal macht, dass man gemeinsam lernt, gemeinsam sich austauscht. Und schlussendlich natürlich auch Synergien schafft. Ja. Und Synergien haben auch immer was mit Aufbau von gemeinsamen Technologien zum Beispiel zu tun. Ja, man muss nicht jeden Technologie-Stack dann 5-mal oder 7-mal in der Gruppe entwickeln, sondern kann das einmal machen und dann gemeinsam nutzen. Das, würde ich sagen, sind so die Themen, auf die wir uns jetzt anfangs konzentrieren.
Aber es ist noch too early to tell, wie konkret das aussehen könnte.
Es ist tatsächlich noch zu früh, um das zu sagen. Ja, das Closing war jetzt im Sommer. Erste Gespräche finden statt und man muss sich da auch erstmal zusammenfinden in so einer neu geformten Gruppe.
The Beinkorf ist auch Marktplatz. Sind das alles auch Marktplatzmodelle, Selfridges, und sind die offen?
Ja, Marktplatz, ehrlich gesagt, da sind wir schon ein bisschen Vorreiter. Viele von den Online-Shops, die es schon sehr lange gibt, auch auf dem deutschen Markt, arbeiten ja noch sehr stark mit dem Einkaufmodell und sehr wenig mit dem E-Concession-Modell. Wir gehen aber davon aus, dass das E-Concession-Modell durchaus gerade im Luxusbereich das ist, was sich in Zukunft durchsetzen wird. Deswegen haben wir sehr, sehr früh daran gearbeitet, einen Marktplatz zu schaffen. Sind, glaube ich, auch einer der ersten Player weltweit überhaupt, die im Luxusbereich einen Online-Marktplatz gebaut haben, der auch funktioniert. Wir haben erste Marken jetzt drauf und werden das Thema auch weiter ausbauen. Das heißt, was den reinen Marktplatz, was das E-Concession-Thema angeht, sind wir möglicherweise sogar in unserer Gruppe führen.
Also KDW, da habt ihr ungefähr einen Concessions-Anteil von 50%, wenn das richtig ist. Jetzt online ist es deutlich darunter. Mein Verständnis ist auch, dass es gar nicht so leicht ist eigentlich, speziell im Luxussegment, wirklich reine, lupenreine E-Concessions zu fahren, weil das oft schlicht an den Möglichkeiten der Brands auch scheitert. Also man hört da teils abenteuerliche Dinge. Könnt ihr das auch so bestätigen?
Also ich glaube, was ja kein Geheimnis ist, ist ja, dass der Luxusmarkt generell im Bereich Digitalisierung, Technologie nicht unbedingt führend ist. Und das merken wir halt in allen Bereichen. Und auch wir, ehrlicherweise, waren jetzt auch nicht die Ersten. Und natürlich hat das gewisse Herausforderungen. Aber was Michael schon meinte, wir haben sehr, sehr früh erkannt, schon eigentlich direkt nach dem Launch unseres Webshops, dass wir, wenn wir dieses KDW-Gefühl vorhin angesprochen hatte, abbilden wollen, geht es ja nur mit dem richtigen Assortment, was wir auch in den Häusern haben. Und KDW steht ja nun mal für Luxus. Und das müssen wir abbilden, auch online. Und dafür brauchen wir zwangsläufig unsere Concession-Partner. Ohne die wird es halt nicht funktionieren. Und das haben wir eben schon vor über einem Jahr angefangen, Gespräche zu führen. Und die dauern natürlich entsprechend länger, ne? Aber darum sind wir jetzt trotzdem einer der Ersten, die eben jetzt auch die ersten Marken live haben, ne? Wir haben jetzt ein MCM live genommen, wir haben jetzt Hugo Boss live genommen vor 2 Wochen. Wir gehen jetzt nächste Woche mit Tiffany live und haben noch weitere Marken, die wir jetzt weiter aufschalten werden, um wirklich dieses Bild aus dem Haus 1:1 abbilden zu können. Und natürlich haben wir auch gesagt, weil wir eben die Herausforderung haben, haben wir erstmal gesagt, es gibt nicht so one size fits all. Das heißt, wir stellen irgendwas hin und jeder kann einfach sich da anschließen. Wir haben wirklich geschaut, dass wir für alle Möglichkeiten das Richtige anbieten. Das heißt, wir haben Aggregatoren oder Konnektoren hinzugefügt, einen Trade-Byte, einen Channel-Advisor, über die man sich connecten kann. Man kann sie direkt integrieren, man kann aus dem eigenen Warehouse verschicken, aber auch wir bieten das an, dass wir Fulfillment machen aus dem Haus heraus. Also im Prinzip, was wir vorhin meinten, was wir auch gerade noch machen für den Wholesale-Bereich, machen wir jetzt auch für Concession-Partner zum Beispiel, einfach um alle Möglichkeiten anbieten zu können, die wir eben brauchen, um unser Concession-Modell zu skalieren.
Und im Fashion-Bereich jetzt wirklich so die Top-Luxus-Brands im Segment über Hugo Boss und MCM, wie sieht's da aus?
Also wir sind mit allen im Gespräch, auch schon sehr lange und intensiv und kommen da auch gut voran und haben jetzt gesagt, wir nehmen erstmal die live, wo wir sagen, okay, die können jetzt im Prinzip in uns in den nächsten Wochen auch wirklich das hochfahren und dann haben wir eben ganz klar priorisiert, was danach kommt und da kommen eben auch dann die Luxusmarken nach und nach online.
Mhm. Und wird es möglich sein, 1:1 die Markenauswahl, die ein KDW bietet, speziell jetzt auch im Luxus-Fashion-Bereich, auch online abzubilden? Oder kommt man da möglicherweise an die Grenzen, weil es eben ein Mytheresa, Net-a-Porter bereits gibt und da bereits die Brands vorhanden sind?
Da muss man halt unterscheiden so ein bisschen nochmal. Das ist ja, bei Mytheresa ist ja sehr viel Eigenkauf, also Wholesale. Auch die Kollegen von Bräuninger machen sehr viel noch im Eigenkauf. Und wir haben ja jetzt schon im Prinzip bei uns im Haus eben diese Split, dass sie sehr viel Concession haben. Dadurch haben wir natürlich gewisse Vorteile, ne? Aber eben auch jetzt die Herausforderungen, die eben dann auch online bringen zu können, was so ein bisschen das Ganze komplexer macht.
Aber inwiefern ist dann eine Luxusbrand, die quasi im eigenen Einkauf oder auch Concession im KDW vertreten ist, ist die bereit, dann sich auch mit dem KDW online zu gehen? Oder sagt man, speziell jetzt im Luxussegment, spürt man da doch eher eine sehr restriktivere Haltung möglicherweise, was so die Online-Distribution angeht? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Momentan ist das sicher noch die richtige Wahrnehmung, aber ich bin überzeugt davon, dass sich das auch ändern wird mit der Zeit. Ja? Wenn man Studien liest und wenn man den Markt ein bisschen beobachtet, dann ist der Trend zum Omnichannel ja unübersehbar. Ja, in manchen Bereichen ist das schon mehr angekommen, in anderen noch nicht so ganz, aber grundsätzlich wird sich das Thema Omnichannel und so wie wir es verstehen, dass der Kunde in verschiedenen Phasen der Customer Journey verschiedene Touchpoints wahrnimmt. Und manche davon sind nun mal digital und manche sind davon stationär. Aber gerade die Verbindung aus digitalen und stationären Touchpoints scheint dem Kunden besonders viel Spaß zu machen. Und 2/3 des Marktes heute schon entfallen halt darauf. Und irgendwann wird sich das natürlich dann auch durchsetzen. Und dann wird jede Marke und jedes Produkt sowohl in der digitalen Welt als auch in der stationären Welt vorhanden sein, um überhaupt diese Omnichannel Customer Journey voll abbilden zu können.
Und als gutes Beispiel ist auch Chanel Beauty, haben wir jetzt live genommen vor wenigen Wochen. Und wir sind da der erste europaweit E-Concession-Partner von Chanel Beauty. Das heißt ja, dass wir in der Lage sind, die Luxusmarken zu überzeugen. Jetzt im Beauty-Bereich haben wir schon bewiesen. Jetzt Tiffany kommt dann nächste Woche als Teil der LVMH Group, was ja auch super relevant ist für uns. Und glaube ich, da machen wir jetzt die richtigen Schritte, um da weiterzumachen.
Also über die Beauty ist dann der Fuß in der Tür und die Hoffnung, dass das dann auf Fashion abstrahlt. Du hast gerade viel über die Customer Journey gesprochen. Ihr habt die große Vision des Carshauses in Düsseldorf. Das soll quasi das Omnichannel Playing Field werden, wo ihr euch austobt und den Pilotstore für alle anderen Häuser haben. Beschreibt doch mal eine Customer Journey im Carshaus. Was stellt ihr euch da vor? Wie läuft das ab?
Ja, tatsächlich ist unser Anspruch, dass Carshaus, wenn es die Türen öffnen wird, der digitalste Point of Sale der Welt sein soll. Ja, und was meinen wir mit digitalsten Point of Sale der Welt? Ganz sicher nicht, dass es überall blinkt und leuchtet und dass man eine Reizüberflutung visueller Art an jedem Ort hat, sondern wir haben in langen Strategieprozessen haben wir etwa 120 Use Cases definiert. Und die kann man ganz grob in 4 Klassen einteilen. Einmal Convenient Self-Service, wie wir das nennen. Dann individueller Service, Als Nummer zwei, als drittes 100% personalisierte Kommunikation und als viertes alles rund um die Themen Produktinformation. Das sind die vier Felder, in denen wir die Use Cases gebaut haben. Und um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, wir haben in diversen Umfragen in unseren Häusern festgestellt, was eigentlich der größte Painpoint unserer Kunden bei uns im Haus ist. Und mit großem Abstand wurde immer wieder gesagt, dass Schlange stehen an den Kassen, das ist der größte Painpoint. Da lag die Antwort natürlich auf der Hand, wir machen einfach einen Store ohne Kassen. Und genau das wird das Carshop auch sein, zumindest fast. Da wir trotzdem wollen, dass die Produkte bei uns bezahlt werden, werden wir halt andere Möglichkeiten statt der Standardkasse anbieten. Mobile Post, das heißt jeder Verkäufer, jede Verkäuferin ist quasi mit einer mobilen Kasse ausgestattet. Das ist vielleicht noch nicht der ganz große Durchbruch, aber wir werden auch dem Kunden, der Kundin die Möglichkeit geben, einen sogenannten Self-Checkout durchzuführen. Das heißt, mit der App scanne ich den Artikel, drücke auf Bezahlen, stecke ihn in die Tasche und verlasse einfach das Haus. Und das ist mit Sicherheit etwas, wo man digitale Technik nutzt, um wirklich die Customer Journey zu vereinfachen. Wenn ich noch ein zweites Beispiel nennen kann, das ist Produktinformation. Ja, viele kommen auch in den Store, um sich über die Produkte kundig zu tun und können dann beispielsweise mit der App auch einfach den Artikel anscannen, erhalten dann Informationen über Features, über Nachhaltigkeit, über Verfügbarkeit natürlich auch oder auch, wie der Artikel sich möglicherweise mit anderen Artikeln zu einem Total Look kombinieren lässt.
Vielleicht kurz als Ergänzung, da ist auch das Wort App eben gefallen, wir haben schon mal vorhin drüber gesprochen. Genau, wichtig nochmal, glaube ich, zu erwähnen ist auch hier, dass wir jetzt nicht einfach eine App bauen, weil man halt eine App braucht und eine App cool ist, sondern wie Michael meinte, wir haben uns wirklich mit dem Kunden beschäftigt und gesagt, was ist eigentlich der Painpoint, was sind die Painpoints, auch heute in unseren bestehenden Häusern, die natürlich um vielfaches größer sind als jetzt das Carshop, aber dann zu schauen, was sind unsere Use Cases und was sind dann mögliche Lösungen dafür. Und dann kamen wir eben darauf, dass am Ende des Tages jeder Kunde hat ein Telefon dabei, meistens ein Handy dabei. Schaut heute auch schon immer drauf, wenn man durchs KDW läuft und guckt mal so ein bisschen, wie die Menschen interagieren. Ganz, ganz viele haben immer ein Telefon in der Hand und gucken halt, suchen was oder wie auch immer parallel. Und das heißt ja im Prinzip, jeder hat das Device eigentlich schon dabei. Das kann man ja nutzen für genau die Lösungen, die wir eben dann anbieten wollen. Und dadurch kamen wir am Ende des Tages jetzt sagen, ja, eine App ist eigentlich genau der zentrale Touchpoint, den wir anbieten müssen, um eben zum einen die Kundenwünsche zu erfüllen, aber auch zu sagen, du hast eigentlich dein Carshop immer dabei. Ob du auf der Couch sitzt zu Hause, was shoppen möchtest oder dich inspirieren lassen möchtest oder ob du auf dem Weg zur Arbeit bist, ob du im Store bist und dort eben wirklich das als ein Pocket-Format dabei zu haben.
Und die App, da seid ihr aber noch nicht so weit, ne? Also das ist, da braucht ihr noch ein bisschen.
Die ist noch nicht live, genau. Wir haben es konzipiert jetzt auf Basis der Use Cases, haben wir uns hingesetzt und gesagt, wie kann das dann konkret ausschauen in einer App, haben das schon sehr stark konzipiert, aber noch nicht entwickelt.
Also es gibt eine Pay-Funktion dann auch und das ist mit Loyalty-CRM kombiniert.
Genau.
Das heißt, könnt ihr jetzt denn schon eigentlich die Customer Journey über alle Kanäle abbilden oder schon jetzt?
Ja,
also das heißt,
genau.
Man loggt sich schon jetzt ein oder wie?
Genau, also jetzt, du kannst die Kundenkarte eingeben online und dann im Prinzip auch dort Punkte sammeln für unser Loyalty-Programm. Das ist heute möglich. Noch nicht in der besten Art und Weise, sage ich mal, aber wir haben gerade das vor einigen Wochen jetzt integriert und entwickeln das stetig weiter. Und das ist im Prinzip auch, was wir jetzt schon sehen, dass eben die Kunden, die bislang unsere typisch stationären Kunden waren, nun auch bereit sind, eben doch 1, 2, 3 Einkäufe mehr pro Jahr zu machen auf den anderen Touchpoints. Und das ist schon eine sehr spannende Erkenntnis, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind.
Die KDW Group hat ja sehr enge Partnerschaften auch, also 50% Concessions. Eure Lieferanten investieren über 300 Millionen mit euch in eure Häuser. Wie lassen sich denn jetzt über E-Concessions, gibt es Modelle über E-Concessions hinaus, wo ihr über Partnerschaften im Digitalen nachdenkt? Also vor ein paar Wochen Zalando und Nike haben sich hervorgetan mit der neuen Connected Partnership, also ein exklusiver Produktlaunch nur auf Zalando von Nike und dafür bekommt dann Nike ein Stück vom Datenkuchen von Zalando. Was für andere Modelle sind für euch denkbar? Worüber denkt ihr nach?
Also was Zalando und Nike machen, finde ich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wo das noch weiter hinführt. Das wirklich alles sehr stark zu integrieren, da sind wir jetzt noch nicht. Wir wollen erstmal unseren Concession-Partner auch dann im Prinzip online onboarden. Aber natürlich gibt es auch heute schon viele sehr, sehr exklusive Themen, die wir mit den Partnern machen, sei es Capsule Collections oder bestimmte Sachen, die nur wir erhalten, zum Beispiel Exclusives. Da sind wir schon sehr, sehr eng dran, um das auch weiter auszubauen, weil das, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Differenziator ist für die Zukunft, uns wirklich auch dann online zu differenzieren, wenn wir eben Sachen haben, die einfach andere nicht haben.
Also Online-Exclusive-Produkt-Drops online. Inwiefern denkt ihr denn auch darüber nach, Online-Exclusive-Flächen beispielsweise in die Stores zu holen? Also quasi den Kanal dann in der anderen Richtung in die Häuser zu transportieren.
Ich will erstmal nichts ausschließen. Haben wir jetzt noch nicht konkret umgesetzt oder geplant, das zu machen. Aber wir sind ja immer sehr, sehr offen für neue Themen, die uns helfen, die Partnerschaften zu stärken, aber auch eben wirklich dann drauf einzugehen, was die Kunden sich auch irgendwo erwarten. Und wir müssen ja auch immer gucken, dass wir auch die Kunden immer weiter überraschen, begeistern mit neuen Ideen und nicht einfach nur das Gleiche machen, was wir seit vielen Jahren machen, sondern wirklich immer neue Themen reinzubringen, neue Marken reinzubringen. Und das machen wir auch sehr intensiv.
Wir haben auch eine sehr große Strahlkraft. Und das wissen auch die Marken und nutzen das auch. Und deswegen können wir auch viele Dinge darstellen. Wir haben zum Beispiel den größten Louis Vuitton Men Store bei uns im KDW. Wir haben meines Wissens den einzigen Dior Homme Store bei uns im KDW. Wir hatten die wundervolle Kooperation von Adidas und Gucci im Alsterhaus. Und das sind alles Themen, die wir exklusiv, deutschlandweit exklusiv anbieten können und das auch tun. Und das ist sicherlich auch ganz klarer Teil unseres USPs. Und wie ich es eingangs sagte, das wird sich auch ins Online erstrecken. Das dauert vielleicht hier und da noch ein bisschen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
Aber ihr verlasst euch ja online gerade ausschließlich auf die Strahlkraft der Marke KDW. Also Oberpollinger Alsterhaus, wenn man da online unterwegs geht und sagt, ich möchte online im Alsterhaus shoppen oder im Oberpollinger, dann sieht man eigentlich nur so ein klassisches digitales Schaufenster. Inwieweit denkt ihr darüber nach, da auch einen eigenen Shop unter der Storebrand zu eröffnen? Oder reicht es KDW als Online-Storebrand quasi?
Nein, die Frage stellt sich ja gar nicht. Unser Ansatz ist ja nicht Multichannel oder Omnichannel. Tatsächlich ist unser Ansatz ja One-Channel. Für uns ist KDW ein One-Channel über Webshop, über Store, über alle Touchpoints. Und genauso ist Oberpollinger auch One-Channel. Momentan sind wir da noch nicht, da hast du recht. Wir haben noch keinen Shop dahinter, das ist einfach der Zeit geschuldet. Ja, wir sind ja jetzt noch nicht so lange dabei und sind erstmal sehr stark auf den KDW-Shop fokussiert. Aber natürlich wird das alles nachkommen. Und vielleicht ist das Carshop dann das erste Haus mit eigener App. Und grundsätzlich ist das aber eine Strategie, die wir dann komplett gleichartig über alle unsere Brands ausrollen werden.
Also komme ich dann nächstes Jahr wieder und wir sprechen dann über den Online-Shop vom Oberpollinger und vom Alsterhaus.
Sehr gerne.
So machen wir es. Bevor ich euch entlasse, eine Frage, die wir alle unseren Podcast-Gästen stellen. Wen würdet ihr denn gerne im TV-Podcast hören?
Da fallen mir viele Namen ein. Vielleicht um zwei zu nennen. Sven Bernhard, viele Grüße. Hört man immer gerne über online natürlich sprechen. Einer der Lichtgestalten in dem Bereich. Und dann vielleicht, um noch einen zweiten zu nennen, Daniel Grieder könnt ihr mal einladen. Ich finde das Wahnsinn, mit wie viel Power Daniel und das Team die Marke Boss aufladen. Da wäre es sehr interessant, mal Details und Einblicke zu bekommen.
Na, schauen wir mal, was wir tun können. Philipp, wie würdest du gerne hören?
Boah, ich habe auch viele Namen, die mir direkt da kommen. Also natürlich jetzt die Kollegen von Bräuninger, finde ich immer super spannend zu hören. Felix Kreier, der dort das ganze Digitalthema verantwortet, fände ich super spannend. Zusammen mit Daniel Grieder oder irgendwie in der Kombination, auf jeden Fall für mich auch spannend. Aber auch immer so Branchenexperten zu hören. Das sind deren Meinungen zu aktuellen Entwicklungen, wo es ja gerade super viel tut am Markt. Auch welche, die nicht unbedingt aus der Fashion-Branche kommen. Irgendwie E-Commerce-Experten, Jochen Krisch zum Beispiel, Alex Graf, also solche Leute finde ich immer wieder sehr spannend zu hören.
Okay, wir schauen mal, was wir tun können. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Wir danken dir.
Danke dir.
Danke.
Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Michael Petersheim und Philipp Engelmann von der KDW Group. Und das war der TV-Podcast. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie den TV-Podcast abonnieren und bewerten. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.